Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Derek Scully. Er ist der Berlin-Korrespondent der Zeitung The Irish Times. Hallo Herr Scully, herzlich willkommen im Studio.
Vielen Dank.
Hatten Sie ein schönes Pfingstwochenende?
Ja, also Pfingsten in Berlin ist völlig gottfrei, aber ich war ausnahmsweise, mein Partner ist Pfarrer hier in Berlin-Charlottenburg und wir hatten ein schönes Pfingstfest Samstagabend mit Pfingstfeuer und alles drum und dran. Also fast folkloristisch in Berlin, ist so wenig Leute haben einen Kirchenbezug, aber es ist schön, dass Pfingsten in allem Munde ist, auch wenn nicht alle wissen, warum.
Ja, und es war ja auch viel Zeit, um das 9-Euro-Ticket leer zu fahren. Das wird eins unserer Themen sein hier in der Sendung. Wir schauen ja immer auf die Themen, die der Tag so bereithält. Und wir sind aber gleich erstmal bei Boris Johnson in Großbritannien. Schön, dass Sie zuhören. Der irische Journalist Derek Scully ist mein Gast heute Mittag und in seinem Nachbarland Großbritannien, also er ist Ire und im Nachbarland Großbritannien ist ja einiges los, auch nach dem 70-jährigen Thronjubiläum der Queen noch. Der britische Premier Boris Johnson, der schleppt nämlich ja seit einigen Monaten eine Diskussion um die Partys in der Downing Street mit sich mit, die während des Corona-Lockdowns stattgefunden haben. Und er hat am Abend ein parteiinternes Misstrauensvotum überstanden. 211 Tory-Abgeordnete haben Johnson das Vertrauen ausgesprochen und 148 der Fraktionskollegen haben gegen ihn gestimmt. Und Johnson hat dann so reagiert.
Das ist ein sehr gutes, positives und entscheidendes Ergebnis. Jetzt können wir das alles hinter uns lassen, uns zusammenraufen und uns darauf konzentrieren, wieder politisch abzuliefern.
Unite and to focus on delivery.
Extremely good and extremely positive nach 148 Gegenstimmen aus der eigenen Fraktion. Als ich das gehört habe, dachte ich erst, ich habe mich verhört. Was macht diese Aussage mit Ihnen, Derek Scully?
Ja, ich muss immer in diesen Spruch auf Deutsch denken, Blondinen bevorzugt. Also irgendwie schafft er das immer wieder. Also mit 59% Zustimmung hat er angeblich überlebt. Ich denke, ist er jetzt so wie eine Katze mit 9 Leben oder wie viele Leben hat eine Katze? Ja, 8 Leben.
Gute Frage, sehr viele zumindest.
Ja, aber inzwischen ist es so wie dieser Halloween-Horror-Franchise Michael Myers. Er steht immer wieder auf und geht weiter und ja, nichts kann ihm schaden. Und aber die Frage ist, ob er es wirklich überlebt hat, weil Theresa May hat auch so eine Misstrauensabstimmung angeblich gewonnen mit 63%, nicht 59, und 6 Monate später war sie weg. Und ja, Juni könnte für ihn ziemlich unangenehm sein, weil in zwei Wochen, Donnerstag, gibt es 2 Abstimmungen für Wahlkreisen, die nachbesetzt werden müssen. Die werden er wahrscheinlich verlieren. Dann geht die Diskussion nochmal los. Ist er eher Last? Ist er Kassengift? Ist er wirklich ein Gewinn für unsere Partei? Und die Untersuchung im Parlament, ob er Parlament angelogen hat, das läuft noch. Das ist noch nicht vorbei. Also ja, es ist wieder ein Etappensieg für Johnson. Mal schauen, wo das hinführt.
Was ich mich da aber frage, das ist ja der erste britische Premier, der nachweislich das Gesetz gebrochen hat. Eigentlich sollte eine solche Situation doch sehr dankbar sein für die Opposition. Also die Labour Party scheint ja nicht wirklich profitieren zu können. Bei den letzten Unterhauswahlen, die waren jetzt schon ein bisschen her, im Dezember 2019, haben die extrem verloren. Aber eben auch bei den Kommunalwahlen jetzt im Mai, als diese Debatte ja schon lief, war die Labour Party nicht so stark. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Es ist sehr komplex. Ich glaube, in den Unterbewusstsein von vielen Briten ist, sie regen sich immer auf über diese, die haben ein Gesetz, das Gesetz soll für anderen gelten, nur nicht für sich, aber dann akzeptieren sie das auch. Ich glaube, es gibt jahrhundertelang Traditionen, Boris Johnson gehört einfach in die Oberschicht und der Oberschicht ist der Meinung, es passt uns nicht, diese Gesetze gelten nicht für uns und er kommt aus dieser Anspruchsmentalität, ist damit an der Macht gekommen und nicht wegen Fähigkeit, Erziehung, Rhetorik. Und das für die kleinen Leute, das interessiert uns nicht. Und viele Leute akzeptieren das. Und er regt sich auf. Auch gestern hat er gesagt, die Zeit ist gekommen, diese Spekulation über meine Zukunft zu beenden. Und die Medien ist daran schuld. Also er kann einfach nicht verstehen, dass seine Haltung Folgen hat. Also in der Vergangenheit, wir hätten sowas machen dürfen. Warum werden wir jetzt zur Rechenschaft gezogen? Also er versteht nicht, dass er auch Regeln einzuhalten hat. Und die britische Öffentlichkeit macht mit oder ohne Bewusstsein. Sie machen einfach mit, dass es ihm irgendwie egal sein darf. Also die Frage ist, ob es Johnsons Anspruchsmentalität, seine Ausnahmeerscheinungsbewusstsein oder die Leute, die ihm einfach weiterhelfen, seine mit und ohne, die Diener, die mit und ohne bewusst mitmachen.
Jetzt wurde Boris Johnson in der Vergangenheit nicht nur wegen seiner Frisur immer mal mit Donald Trump verglichen. Ist das ein zu großer Vergleich? Also ist das aber trotzdem, ja, oder ist dieser Vergleich vielleicht auch gerechtfertigt, weil es eine politische Kultur momentan gibt, die da nicht genug dagegen setzt?
Ja, also er tut so, als ob er einfach vom Volk kommt und ja, dass die Eliten sozusagen, er gehört zur Elite und er sagt immer, nee, wir sind für die Menschen da und die Journalisten sind das Staatsfeind und wir sollen einfach für die Leute wählen. Und es gibt einfach so populistische Züge, demagogische Züge, also noch ist es nicht so weit gekommen wie Trump in Amerika, aber man sieht, dass das Fakten und Regeln, alles perlt einfach ab und Leute, die darauf hinweisen, sind irgendwie die Buh-Männer oder die Langweiler. Und also bis jetzt, die Politiker in Großbritannien, sie waren einfach die Tories, dass sie mit ihm besser fahren konnten als ohne ihn. Ich weiß nicht, ob sie langsam zu dem Punkt gekommen, wo diese Geiselsituation ist, hat ausgedient. Also wir werden sehen Ende Juni, wenn es wieder zwei Niederlagen für die Tories, ob sie nervös werden. Aber bis jetzt ist das so eine Zweckehe, eine extrem zynische Zweckehe. Das Problem ist für mein Land, also für die Frage Nordirland, also ob er jetzt wegen dieses schlechtes Abschneiden, ob er jetzt mehr abhängig ist von, sagen wir, extremistischen Kräften, die völlig kompromisslos Brüssel gegenüberstehen, was Nordirland angeht, ob sie tatsächlich jetzt eigenständig Gesetze, internationale Gesetze wegen Nordirland und die Nach-Brexit-Vereinbarung, ob sie das einfach kündigen und ob Boris Johnson in seinem Überlebenskampf Nordirland und den Frieden in Nordirland auch opfert. Also alle Mittel sind ihm recht, weil er der Meinung ist, die Macht gehört mir.
Also große Sorge, doch auch bei Ihnen.
Ja, also für Boris Johnson, sein Überlebenskampf ist allerwichtigste. Die Flurschaden, das ist ihm anscheinend egal.
Mein Gast in dieser Stunde ist Derek Scully, Berlin-Korrespondent von der Irish Times. Wir ordnen gemeinsam die Themen an diesem Dienstag. Und vor gut einer Stunde hat der Verfassungsschutz seinen Bericht vorgestellt. Das ist der Jahresbericht für 2021 und erstmals ist eine neue Beobachtungskategorie damit eingeflossen. Und zwar geht es da um Gruppierungen und einzelne Akteure, so heißt es, die weder dem Links- noch dem Rechtsextremismus zuzuordnen sind. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Panayotis Gavrilis. Der hat ja die Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für uns verfolgt. Herr Gavrilis, dieses neu eingerichtete Beobachtungsobjekt. Das nennt sich, wenn ich es jetzt ganz korrekt sage, demokratiefeindliche und oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates. Was genau ist damit gemeint?
Ja, so ist es. Genau, Delegitimierung des Staates, so kann man sich das merken. Diese Kategorie gibt es seit April 2021. Das war im Prinzip die Reaktion des Verfassungsschutzes und des Bundesinnenministeriums, dass man gesagt hat, auf den ganzen Corona-Demos, da sind so viele Leute, diese Szene ist so heterogen, wir müssen das irgendwie zusammenfassen. Das Ziel der Akteure, heißt es im Bericht, im Verfassungsschutzbericht, sei eben wesentliche Verfassungsgrundsätze außer Geltung zu setzen oder die Funktionsfähigkeit des Staates und Einrichtungen erheblich zu beeinträchtigen. Thomas Haldenwang, der Verfassungsschutz Präsident, hat heute bei der Vorstellung nochmal betont, es geht nicht darum, dass man sagt, alle Leute, die hier irgendwie die Corona-Maßnahmen der Politik, der Länder und der Bundespolitik kritisieren will, die kommen da nicht rein, sondern eben es geht ganz konkret um Leute, die eben Demokratieprozesse verächtlich machen, die behördliche und gerichtliche Entscheidungen ignorieren und eben auch die Demokratie in Frage stellen. Und da gibt man auch ganz offen zu, dass es eben, das ist auch, liegt auch auf der Hand, dass es Schnittmengen gibt. Das hat man bei den Corona-Protesten gesehen zwischen RechtsextremistInnen und ReichsbürgerInnen und eben der sogenannten Querdenkenbewegung. Corona ist das zentrale Thema. Man erwähnte auch die Politiker und Politikerinnen, die dann eben besucht werden zu Hause, wo dann protestiert wird. Allerdings muss man sagen, dieser Bereich, dieser neu geschaffene Bereich, der findet sich, der Bericht, der ist insgesamt über 360 Seiten lang. Der Bereich umfasst gerade einmal 7 Seiten und es gibt keine Zahl. Also der Verfassungsschutz konnte nicht sagen, konnte jetzt noch nicht ermitteln, wie viele Leute sind es denn letztendlich. Weil man zum Beispiel beim Bereich Rechtsextremismus, da hat man ganz konkrete Zahlen, oder auch im Bereich Linksextremismus, beim Rechtsextremismus sind es knapp 33.900 Menschen. Und eben bei dieser neuen Kategorie, da hat man eben noch keine Zahl.
Ja, und wenn Sie das jetzt hören, Derek Scully, eben noch keine Zahl, ein sehr sperriger Begriff, als ich den gerade genannt habe, haben Sie auch überrascht geguckt und ein bisschen große Augen gemacht. Also gerade beim Thema Extremismus ist es ja tatsächlich sehr, sehr schwierig, auch differenziert zu berichten und wirklich gut passende Begriffe zu finden. Also mir fällt zum Beispiel oft auf, wenn über Rechtsextremismus berichtet wird, dann wird oft einfach der Sammelbegriff Rechte genutzt, statt eben klar zu sagen, da geht es um Rechtsextremismus. Und frag mich bei dieser neuen Kategorie, ich habe ja den Titel gerade genannt. Ich kann ihn auch nochmal wiederholen. Diese Akteure, die weder dem Links- noch Rechtsextremismus zuzuordnen sind, und zwar demokratiefeindliche oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates planen. Also Sie merken auch wieder diese Länge. Also ich frage mich, ob man da nicht einen eindeutigeren Begriff bräuchte. Sowas wie Mitte-Extremismus oder so. Haben Sie da einen besseren Vorschlag?
Ja, also als ich viel über Covid in Deutschland und die Unzufriedenheit, ich habe jetzt immer so als Unzufriedenheit der Opportunisten oder opportunistische Unzufriedenheit. Es war immer sehr, auch wenn man mit Leuten gesprochen hat, ihnen war auch nicht klar, was gerade in ihnen los ist. Und das sieht man auch, die einzige Hoffnung im Glück, im Unglück ist, dass auch die extremistische Parteien wie die AfD, sie können es auch nicht fassen. Also sie haben versucht, das an sich zu binden oder sie an denen zu koppeln und das geht auch nicht. Aber es zeigt einfach, es ist fast ein Fata Morgana. Also sie versuchen irgendwas hinterher zu rennen im Internet und es ist vieles im Internet los. Und dass normale Leute einfach mit einem zu viel zugemüllt werden und dann auf einmal diese extremistische Meinung vertreten können. Man könnte schon die Frage stellen, wie tief sind die Wurzeln der Demokratie in Deutschland? Also das muss man auch, Jahrzehnte hat man angenommen, dass die einfach tiefe Wurzeln und diese Bundeszentrale für politische Bildung und so weiter und so fort. Aber in manchen Ecken, wie leicht es ist, ein starker Wind kommt und manche Leute kippen um und sind für Extremen und für Rattenfänger zu haben. Also das hat mich schon überrascht in der Pandemie.
Und Herr Gavrides, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass eben diese neue Kategorie aber eben gerade 7 Seiten dieses kompletten Berichts ausmacht. Und wollen wir jetzt nochmal auch auf die anderen wichtigen Punkte gucken, die im Verfassungsschutzbericht vorkommen. Welche sind das denn?
Ja, ich habe es gerade schon angedeutet. Also die größte Bedrohung, das hat auch die Innenministerin Nancy Faeser gesagt, liegt nach wie vor vom Rechtsextremismus aus. Sie spricht dann eben von diesen Schlagworten wehrhafte Demokratie und müssen uns eben denen entgegenstellen. Und der Verfassungsschutz, der sei eben ein Frühwarnsystem. Nochmal kurz zu den Zahlen. Also Rechtsextremismus, da sind es 33.900. Ich habe es gerade erwähnt. Und davon sind eben gewaltbereit 13.500. Schauen wir uns sozusagen die andere Seite an. Bei den Linksextremistinnen sind es 34.700. Da ist die Zahl ein wenig gestiegen. Mehr als jeder vierte Linksextremist ist als gewaltorientiert einzuschätzen. Bei sozusagen Rechtsextremisten spricht man von Gewaltbereiten. Man muss aber auch sagen, dass die Sachbeschädigung die häufigste von Linksextremisten begangene Straftat ist. Und auch der islamistische Terrorismus. Da sind es knapp, das ist relativ konstant, sind es knapp 28.000 Menschen. Ich finde einen Punkt interessant, weil wir hatten ja dieses Jahr eine Gerichtsentscheidung, nämlich die AfD hat vor dem Kölner Verwaltungsgericht eine Niederlage. Das Gericht hatte entschieden, dass der Verfassungsschutz die Partei als rechtsextremistischen verdachtsvoll einordnen darf. Das spielt für diesen Bericht jetzt erstmal keine Rolle, weil jedes Jahr 2021 behandelt wird. Aber wenn wir sozusagen in einem Jahr nochmal sprechen und auf 2022 zurückschauen, dann haben sich heute schon die Journalistinnen und Journalisten gefragt, wird denn die AfD jetzt ganz konkret explizit da genannt, wie die NPD eben auch mit Parteiloge, wird sie da auftauchen? Und Thomas Haldenwang hat Folgendes gesagt.
Und hier müssen wir auch deutlich differenzieren. Wir werden also schauen, welche dieser Mitglieder verhalten sich eben rechtsextremistisch. Die werden mitgezählt und andere eben nicht. Wie das dann ausgeht zahlenmäßig, will ich jetzt nicht prognostizieren. Aber wir haben ja alle in etwa, weil sich auch die Partei selber so äußert, eine Vorstellung davon, wie die Verteilung ist zwischen gemäßigten und völkischen Mitgliedern der AfD.
Also heute ist es so, dass eben Mitglieder der Jungen Alternative und Flügelanhänger, der ja formal aufgelöst wurde, sich zahlenmäßig wiederfinden. Aber man kann davon ausgehen, dass im nächsten Verfassungsschutzbericht die AfD wesentlich präsenter sein wird.
Derek Scully, die Frage, die sich bei mir da immer aufdrängt, ist eben aber, was folgt aus diesen Berichten? Also bei diesen, die werden vorgestellt, dann wird groß drüber berichtet, aber gerade erst vor kurzem hat ja zum Beispiel der Satiriker Jan Böhmermann in seiner Sendung ein Experiment vorgestellt. Da wurden strafrechtlich relevante Hassbotschaften bei Polizeidienststellen eingereicht oder denen sichtbar gemacht in allen 16 Bundesländern. Da waren eben auch zum Beispiel rechtsextreme Symbole, antisemitische Symbole dabei und dann wurde eben gezeigt, wie wie die Dienststellen damit umgehen. Da wurde klar, die gehen oft nur schleppend damit um. Zumindest verfolgen sie diese Fälle nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit. Haben Sie da die Hoffnung, dass eben aus diesen Berichten wirklich auch was folgt, also dass die Behörden da besser werden?
Also ich habe neulich über einen sehr schwierigen Fall aus Hamburg, ich gehe nicht in die Details, aber die Frage ist, ist die Polizei in Deutschland in der Lage, sich selber zu untersuchen? Und die Antwort heißt nein. Aber kein Politiker traut sich, an die Sache ranzugehen. Es geht immer die Mehrheit der Polizisten machen gute Arbeit. Ja, sollen sie auch. Das ist ihre Rolle. Aber in Deutschland hat man ein Problem mit der Polizei selber. Und die Politiker aus guten Gründen haben Angst davor, das öffentlich zu sagen. Die Strukturen sind nicht da und die Fälle und Familien werden damit hinterlassen. Also das ist nicht unbedingt Teil dieses Verfassungsberichts, aber die Polizei ist auch für die Verfassungsordnung da. Und die guten Kollegen werden von den schlechten Kollegen auch mit in Leidenschaft gezogen.
Wobei ich da vielleicht ganz kurz noch ergänzen muss, dass Herr Heilenwagen heute, der Verfassungsschutzpräsident, auch gesagt hat, dass gerade das sozusagen intern muss aufgeräumt werden. Und man ist auch dabei und man hat es angekündigt, auch über verschiedene Programme, dass man eben ja, Verfassungsfeinde aus den Behörden rausbekommt. Ob das dann tatsächlich funktioniert am Ende, das müssen wir natürlich dann gucken.
Vielen Dank, Panayotis Gavrilis, und vielen Dank, Derek Scully, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Scully, sind Sie Autofahrer?
Nein, bin ich nicht. Zum Glück wohne ich in Berlin, aber ich weiß, in Deutschland sind viele auf Autos angewiesen. Aber zum Glück in der Großstadt hat es keinen Sinn.
Haben Sie mir ja schon verraten, dass Sie mit dem Fahrrad hier ins Studio angereist sind. Jetzt haben Sie schon darauf hingewiesen, viele sind trotzdem aufs Auto angewiesen und die profitieren dann eben anders als Sie vom sogenannten Tankrabatt. Der soll eben die, die das Auto nehmen, die tanken, entlasten. Aber eine Auswertung von Zeit Online vom Wochenende, die hat gezeigt, dass am Samstag zum Beispiel nur noch 60% dieser Steuerersparnis bei den Tankenden angekommen sind. Wie sehr ärgert Sie das, wenn Sie das hören?
Also als Nicht-Autofahrer bin ich bereit, wir sind eine Gemeinschaft, wir sollen einander helfen, aber dass ich auch mit diesen Steuern, diese Steuerproblematik und dass die FDP, dass wir alle subventionieren Ölkonzerne, finde ich ein bisschen problematisch zurzeit.
Dann könnte ja die Alternative oder eine Maßnahme, die noch drauf kommen könnte, die zumindest gerade diskutiert wird, Ihnen vielleicht besser gefallen. Das ist die sogenannte Übergewinnsteuer. Da geht es darum, dass die Mineralölkonzerne eben zusätzliche Steuern zahlen müssten, weil sie momentan so viel mehr verdienen, weil sie gerade so sehr vom Krieg profitieren. Ist das eine Maßnahme, die Ihnen gefallen würde?
Man muss immer aufpassen. Also ich habe den Rauchverbot in Deutschland erlebt und das war der Horror, weil was ist Rauchen und was ist ein Verbot und was ist eine Kneipe? Und da am Ende haben nur die Juristen Freude. Also Übergewinnsteuer klingt gut. Was ist das so? Die Mehrgewinn gegenüber von einem Vorjahr soll eine Sondersteuer besteuert, aber dann geht es einfach los. Soll es nur Ölkonzerne, soll es anderen Firmen sein? Und da kann man sich ziemlich schnell verfahren. Vielleicht am Ende ist die Frage, was wollen wir? Also wollen wir Ölkonzerne strafen oder soll Benzin günstiger werden? Und dann die Frage ist, warum nimmt man einfach dieses Ding zurück, dieser Steuerrabatt, also das offensichtlich nicht funktioniert. Die Konzerne machen, ich habe gelesen, 35 Cent pro Liter mehr Gewinn dadurch. Also, und das war ein FDP-Finanzminister. Also ich mache mir Sorgen, dass in Deutschland man verfährt sich immer in juristischen Begriffe, statt einfach zu überlegen, was wollen wir am Ende und wie können wir das schnell erreichen.
Das heißt, ich höre raus, Tankrabatt weg, möglicherweise diese Übergewinnsteuer dann trotzdem einführen, um eben dann klar zu sagen, vielleicht ja auch nicht nur Unternehmen wie die Mineralölkonzerne, sondern vielleicht auch alle Unternehmen, die jetzt gerade durch den Krieg auch profitieren. Da gibt es ja einige, also zum Beispiel auch die Rüstungskonzerne, die ja momentan einen großen Absatz machen, könnte man ja auch sagen. Auch die müssten dann, da müsste der Übergewinn dann besteuert werden.
Ja, ich bin immer so ambivalent. Einerseits sage ich, ja, klingt gut. Andererseits denke ich, Steuerrecht soll vielleicht nicht unbedingt Spielball der Tagespolitik sein. Und ganz ehrlich, das deutsche Steuersystem ist so kompliziert. Bis wann wäre das überhaupt durchsetzungsfähig? Also ich schaue meine Steuererklärung an und meinen Steuerbescheid, 5 Seiten klein gedrückt ist. Also ich will nicht wissen, wie viele Beamtenstunden da vergehen müssen, bis man irgendwas sowas hätte. Aber auf der anderen Seite, Italien hat das gemacht. Großbritannien hat auch so eine Übergewinnsteuer vor. Also irgendwas muss schon sein. Aber die Frage ist, ob man mit diese Übergewinnsteuer plus minus null wäre wegen dieser Steuerrabatt von dem Finanzministerium. Also ich weiß es nicht. Ich populistische Maßnahmen klingen immer gut und schnell und so. Und die Frage ist, wo endet, welche Firmen sind drin und welche Firmen sind draußen? Und dann geht die Lobbyarbeit los und dann ist es Weihnachten und wir haben das immer noch nicht. Also ich glaube, immer Leute, die irgendwas vorschlagen, sollen ganz konkret sagen, wie haben sie das vor, wie engen sie das ein, was soll das Ergebnis sein? Und dann ist die Frage, kann man dieses gleiche Ergebnis irgendwie anderswo schneller, unbürokratischer?
Wie ist das denn in Irland? Also ich habe gelesen, dass die irische Regierung eben auch relativ zu Anfang des Krieges schon geplant hatte, die Steuern auf Benzin und Diesel zu senken. Ist das jetzt passiert?
Nee, soweit ich weiß, ist es nicht passiert. Ich habe auch die Benzinpreise, also Diesel 1,97, Sprit 2,06 €. Also das ist Diesel 40% teurer als vor einem Jahr, Benzin 30% teurer als vor einem Jahr. Also überall gehen die Preise hoch, aber ich glaube, wir haben noch keine Geschenke wie Christian Lindner an die Ölkonzerne in letzter Zeit gemacht, weil sie wissen, dass das einfach, also die Schamlosigkeit der Ölbranche wird immer wieder hier ausgeklammert. Also das ist, das wäre in anderen Ländern illegal, wie sie sich handeln hier. Aber alle sind so blauäugig und denken, dass diese Firmen mit den Samthandschuhen, also dass sie einfach sehr knallharte Geschäftspraktiken machen, ist wunderschön für sie. Die Frage ist, ist das in nationalem Interesse und wer traut sich da, die Firmen anzugehen?
Derek Scully ist mein Gast heute Mittag in der Sendung. Er ist der Berlin-Korrespondent der Irish Times. Und Herr Scully, ich habe Ihnen mal hier ein Bild mitgebracht von einer Packung Bio-Bratwürstchen. Und ich würde Sie bitten, mal zu zählen, wie viele verschiedene Siegel oder Label Sie darauf entdecken, die uns irgendwelche Infos über dieses Produkt geben.
Also ich bin bei 7, aber vielleicht täusche ich mich.
Oh, Sie haben aber schon schnell gezählt. Wir kannten die Frage ja noch gar nicht.
Ja, vielleicht die Auge ist mit. Also die sehen sehr lecker aus, die Bratwürste.
Da haben Sie recht, da guckt man natürlich noch mal genauer hin. Ja, und man hat hier eben zum Beispiel diesen Nutri-Score, der eben sagen soll, wie gesund das Produkt ist. Wir haben auch ein Label zur Haltungsform. Wir haben verschiedene Siegel, die sagen sollen, dass es ein Bio-Produkt sein soll. Und ich habe Ihnen das natürlich nicht ohne Grund mitgebracht, weil nämlich heute der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ein neues Tierwohl-Label vorgestellt hat. Und wir wollen da mal genauer drauf gucken. Das soll eben dieses neue Tierwohl-Label ganz besonders auf einen Blick transparent machen, welche Bedingungen in den Ställen herrschen. Es gab schon mal einen Vorstoß von der ehemaligen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, der ist dann nicht durchgekommen. Und unsere Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner hat die Vorstellung dieses Tierwohl-Labels heute verfolgt. Frau Lindner, inwiefern unterscheidet sich das denn jetzt von Özdemirs Plan? Oder inwiefern unterscheidet sich Özdemirs Plan von dem von Julia Klöckner?
Ja, also der wesentliche Unterschied liegt darin, dass Özdemirs Vorgängerin Julia Klöckner von der CDU, die wollte damals eine Kennzeichnung auf freiwilliger Basis einführen. Sie hatte ihre Pläne auch schon durchs Kabinett damals gebracht. Man erinnert sich, das war ja die große Koalition noch zu dieser Zeit aus SPD und CDU. Aber im Bundestag hat dieses geplante Logo dann keine Mehrheit gefunden. Damals war ein Streitpunkt, dass viele ein staatlich verpflichtendes Kennzeichen gefordert haben. Klöckner hat damals gesagt, naja, so ein Logo auf nationaler Ebene, da gäbe es europarechtliche Schwierigkeiten. Naja, so und jetzt hat halt Cem Özdemir, der jetzt amtierende Landwirtschafts- und auch Ernährungsminister von den Grünen, einen neuen Anlauf genommen, wobei man allerdings sagen muss, das ist jetzt die allererste Stufe, die er vorgestellt hat. Das sind jetzt erstmal nur seine eigenen Pläne. Das ist jetzt noch nichts, was ein fertiger Gesetzentwurf ist, der auch mit den anderen Ampelpartnern, auch mit den anderen Ministerien völlig abgestimmt ist.
Verstehe. Und was genau plant er da jetzt?
Also es gibt zwei Punkte. Inhaltlich hat er schon relativ konkrete Vorstellungen. Das war heute so die Kernidee, die er präsentiert hat, dass es 5 Stufen geben soll. Stufe 1 wäre dann der gesetzliche Mindeststandard. Also das wäre dann die niedrigste Stufe. Und die höchste Stufe, das wäre die Bio-Stufe, so wie sie laut der EU-Öko-Verordnung vorgesehen ist. Und dazwischen soll es dann noch 3 Stufen geben. Da geht es dann zum Beispiel um die Kategorie Platz, um die Kategorie Frischluft Luftzufuhr oder auch Aufenthalt im Freien. Das bezieht sich jetzt aber auch erstmal alles nur auf Schweinefleisch, was man frisch oder eingefroren online oder zum Beispiel im Laden kaufen würde. Das bezieht sich jetzt noch nicht auf andere Nutztierarten, also Rind oder zum Beispiel Geflügel kommen da ja natürlich in Frage. Und für die Gastronomie würde es auch erstmal noch nicht gelten.
Herr Derek Scully, wenn Sie das hören, ich würde Sie bitten, noch mal kurz diese Packung in die Hand zu nehmen. Dann erinnert mich eben das an ein Siegel, das hier schon drauf ist. Das heißt Haltungsform. Da gibt es, Nadine Lind hat gesagt, es sollen 5 Stufen geben. Da gibt es momentan jetzt 4 Stufen. Hier diese Bio-Bratwürste, die sind bei Haltungsform 4. Das ist die Premium-Haltungsform. Was ich damit sagen will, es gibt ja schon ein Label, das eben ungefähr das erreicht, was dann eben auch dieses dann verpflichtende Tierwohl-Label erreichen soll. Und ich merke selber, wenn ich das erzähle und wenn ich dann erklären soll, wie sieht dieses Label aus, dass das ganz schön verwirrend ist. Wie geht es Ihnen denn? Also finden Sie es in Ordnung, dass da jetzt schon, Sie haben gezählt, 7 Label drauf sind, verschiedene Siegel, die irgendwelche Infos mir vermitteln und man weiß am Ende eigentlich gar nicht, worum es dann geht. Und jetzt soll auch noch eins dazukommen?
Ich finde es, also eigentlich dann könnte die EU-Bio-Versiegelung dann in diesen Chemistemir-Kategorien da reinfließen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es wird immer nur eine Minderheit von Leuten, die von sowas beeindrucken lassen. Aber ich finde, kann nur für mich sprechen, die Mischung aus Haltungsform und Preis, ich stehe da vor die Wahl. Also ich habe die 5-Euro-Hähnchen oder ich habe die 15-Euro-Hähnchen. Und dann denke ich an meine Mutter, die sagt, ja, als ich aufgewachsen bin, Hähnchen war was Edles. Das war nichts für mitten in der Woche. Und da, jeder muss irgendwie die Eigenverantwortung, was könnte ich mir leisten, was gönne ich mir, wie hat dieses Tier wohl gelebt. Und das ist ein langfristiges Prozess. Ich glaube nicht, dass mit noch ein Siegel Nummer 8 auf einer Packung Rostbratwürste alles wird anders sein. Aber das für Leute, die sich das vielleicht die Zeit oder das Geld haben, sich zu überlegen, wie möchte ich mich jetzt verhandeln. Das ist noch eine Möglichkeit, finde ich.
Gibt es denn was Ähnliches in Irland? Also kann man da auch auf einen Blick sehr viele Siegel erkennen und muss dann ergoogeln, was dahinter steckt?
Ja, also in Irland gibt es sehr viele Versiegelungen und oft stecken Firmen dahinter, die irgendwie Firmen, die anderen Firmen da mit Knebelverträge da, wenn sie diese Siegel nicht haben, dann werden keine ihr Produkt kaufen und das ist so eine Masche. Das finde ich nicht gut, aber wenn das von der Regierung kommt, das finde ich was anderes. Die Frage ist immer, wer wird das kontrollieren und sind die Haltungsformen wirklich ein Qualitätssiegel? Wie hat da man wirklich gelebt und ist die alte Debatte, ist dieser Preis von der Siegesmarsch der Bio, dass die Qualität von Bio absinkt, also das ist alles da, aber dass über den Preis von Essen gesprochen wird, finde ich immer noch gut, man hat kein Recht auf billiges Fleisch, auch wenn das in Deutschland unbeliebtes Thema ist, aber ich glaube, jüngere Leute handeln sowieso, der Fleischkonsum geht zurück, ich glaube, viele Leute sagen, ich muss nicht jeden Tag Fleisch essen und vielleicht diese Nachkriegsidee, es muss viel und es muss billig sein, das ist jetzt sowieso langsam am Ende.
Ja, und noch einmal den Ball zurückgespielt an Nadine Lindner und verbunden mit der Frage, wann dieses Label denn jetzt kommen könnte. Also es gibt ja momentan noch Streit in der Ampel um diese Frage, wie das finanziert werden soll. Die FDP zum Beispiel lehnt es ab, eine sogenannte Tierwohlabgabe zu zahlen. Die könnte dann eben Bauern zugutekommen, die dann ihre Ställe umbauen, damit das Fleisch, das dann da herkommt, eben eine bessere Bewertung bekommt. Also ist schon klar, wie schnell das kommen könnte, wie schnell dieser Streit beigelegt sein könnte?
Ja, also Cem Özdemir musste heute einräumen, er hat das mit dem Wort Klärungsbedarf beschrieben, den es innerhalb der Ampel noch gibt. Er hat darauf hingewiesen, dass es 1 Milliarde im Bundeshaushalt gibt, um eine Anschubfinanzierung unter anderem zum Umbau von Ställen dann auch zu gewährleisten. Die Frage ist natürlich allerdings, wie geht das mittel- und langfristig weiter? Es gibt eine Borchert-Kommission, die im vergangenen Jahr verschiedene Vorschläge gemacht hat. Da geht es unter anderem um eine Mehrwertsteuer oder auch eine Tierwohlabgabe mit dem erhöhten Preis pro Kilogramm Fleisch dann auch möglich wäre. Die FDP ist, so wie Cem Özdemir das dargestellt hat, lehnt da im Moment noch alles ab, was zu einer Preissteigerung dort beitragen könnte. Das ist tatsächlich ein offener Punkt. Aber Cem Özdemir ist zuversichtlich, so hat das auch heute noch mal gesagt, dass im Verlauf des kommenden Jahres dieses Label dann auch gedruckt werden könnte auf die Packungen. Allerdings muss man sagen, vielleicht kommt da tatsächlich noch ein 8. Label dann auf die Rostbratwürstchen drauf, weil die bestehenden Labels, die umfassen ja mehrere Tierarten. Bei dem jetzt neu staatlich verbindlichen wäre es ja erstmal nur das Schweinefleisch. Und es könnte durchaus sein, dass diese Label dann auch parallel zueinander existieren werden. Also das heißt, man sieht, es sind tatsächlich noch einige Fragen offen. Der Gesetzentwurf wird allerdings bis zur Sommerpause erwartet und erfahrungsgemäß sind da ja schon einige strittige Punkte dann auch meistens geklärt.
Dann würde ich sagen, treffen wir uns im Sommer wieder hier, Derek Scully, zum Label zählen. Vielen
zum
Dank.
Rostbratwurst essen, würde ich sagen.
Oder auch das mit Senf. Vielen Dank, Derek Scully, und vielen Dank, Nadine Lindner. Herr Scully, gehören Sie zu den 9-Euro-Ticket-Nörglern oder zu den 9-Euro-Ticket-Feierern?
Ich warte ab. Also es ist viel zu früh. Es gibt viele journalistische Kollegen, die hellseherische Fähigkeiten, dass das schon ein gescheitert ist und so. Ich warte einfach erstmal ab. 3 Monate ist allerdings eine sehr kurze Zeit, um Verhalten zu ändern. Aber ja, den 9-Euro-Ticket habe ich auch. Bin gespannt, wie das wird.
Ja, und Sie schreiben gerade an einem Artikel über den öffentlichen Nahverkehr in Österreich und Sie sagen, an dem sollten wir uns vielleicht ein Beispiel nehmen. Warum?
Ja, also Deutschland, Österreich, genau wie Deutschland, Schweiz, lässt sich schwer vergleichen, vor allem mit der Bahn. Also Deutschland hat ein viel größeres Bahnnetz. Aber in Österreich haben sie was Tolles eingeführt, und zwar ein bisschen nachhaltiger gedacht. In Deutschland hat man 9 Euro für 3 Monate und dann? Also wer 9 Euro jetzt am Wochenende da Erstickungsgefahr in einen Regionalzug, irgendwie das Pfingstwochenende, vielleicht sind sie jetzt gegen Nahverkehr so einen Impfstoff bekommen für 9 Euro, sagen wir nie wieder Deutsche Bahn. Aber in Österreich haben sie also für knapp 1000 Euro kann man im Jahr, so 80 Euro im Monat, kann man alles nutzen. Also Regionalbahn, Nahverkehr, alle Städte, auch interregionale Züge. Natürlich, Österreich ist kleiner als Deutschland, muss man fairerweise sagen. Es nennt sich Klimaticket. Und alle meine Freunde sind begeistert. Sie reisen herum, 80 Euro pro Nase für Kinder. Man muss einen 110 Euro Aufschlag zahlen. Sind bis zu 4 Kinder drin. Also Kinder über 5 Jahre alt, unter 5 sind sie kostenlos. Aber das heißt, für 80 Euro plus 80 Euro für 2 Erwachsene plus 110 Euro kann man einfach ganz Österreich für nichts benutzen. Also man muss, Sie sagen einfach, es gibt einen Mentalitätswechsel im Kopf. Ich komme überall hin, ich muss mir erstmal keine Gedanken machen. Und das ist, ich glaube, dieser Effekt, den man auch in Deutschland haben möchte. Aber 9 Euro, wenn man wirklich überlegen muss, trotz 9 Euro, fahre ich überhaupt Bahn? Ist das zuverlässig? Dann hat man genau das Gegenteil von dem, was man bewirken wollte.
Obwohl es ja auch in Österreich sehr ländliche Gebiete gibt. Ich sage das aus eigener Erfahrung, weil ich letztes Jahr in Österreich mal liegen geblieben bin und da an einer Bushaltestelle, an dieser Bushaltestelle an diesem Tag kein Bus mehr fuhr. Das heißt, auch da sind natürlich Menschen, die dort wohnen, die eben auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Wenn es den da aber nicht gibt, dann profitieren die ja im Vergleich weniger von diesem 80 Euro pro Monat Ticket als die, die in der Stadt wohnen und das eben täglich nutzen können.
Ja, natürlich. Also in Deutschland gibt es auch Ecken, wo man schlecht bedient wird. Was ich sagen würde, ist einfach, man wollte einen Mentalitätswechsel, nicht nur die Steuer wegen den Spritpreisen, sondern Mentalitätswechsel in den Köpfen. Erstmal schaue ich öffentlichen Nahverkehr, ob ich rankomme, und dann vielleicht das Auto. Aber in Deutschland, ich mache mir Sorgen, dass das zu kurzfristig gedacht ist. 3 Monate ist eine sehr kurze Zeit für sowas. Und die Bahn ist letzten Endes, alle nörgeln sich über die Bahn. Ich finde, im Vergleich zu anderen Ländern, die Deutsche Bahn ist immer noch echt gut. Aber die Bahn ist immer ein Ausdruck von der Politik. Die Politik bestellt die Bahn. Die Bahn kommt nur so oft, häufig, wie die Politik das will. Und die Bahn ist, oder regionale Züge, die sind alle einfach vor diesen Herausforderungen gestellt. Übrigens, ihr werdet so viele mehr Kunden haben. Viel Glück damit. Keine neuen Züge, keine neues Nichts. Also das ist, wenn das schief geht, das ist eine Schieflage der Politik. Und die Politik, ich würde wirklich gerne Politiker wissen, was wollen sie langfristig, nicht nur 3 Monate lang, für die Bahn in Deutschland, und wollen sie einfach weg von dieser Privatisierung oder quasi Privatisierungswahn in den letzten Jahren und einfach sagen, nein, das ist ein nationales Interesse, dass die Bahn gut funktioniert. Es ist in Deutschland immer noch ein bisschen ungeklärt, zwischen privat und öffentlich existiert diese Bahn, und noch habe ich keinen Politiker, vielleicht Volker Wissing wird der jetzige der Überraschungsei, und er wird sagen, nein, wir haben wirklich Interesse daran. Er sagt das immer wieder, aber noch so ein staatstragendes Rede, wo man sagt, die Bahn ist unsere Bahn, die Bahn ist kaputt gespart worden, die Bahn ist jetzt Priorität mit 9-Euro-Karten und so weiter, das scheint mir ein bisschen zu kurzfristig gedacht.
Derek Scully, Berlin-Korrespondent von der Irish Times, hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und Herr Scully, unsere Stunde ist schon fast zu Ende. Eine Sache wollte ich Sie aber noch fragen, weil bei Ihnen persönlich ist diese Woche Polit-Promi-Woche. Sie haben gerade gesagt, heute treffen Sie die ehemalige Kanzlerin, morgen den amtierenden Kanzler. Wie kommt's?
Ja, morgen ist Verein der ausländischen Presse. Ich bin Mitglied. Olaf Scholz wird mit uns über alles und ob er vorhatte, Kriegskanzler zu werden. Und heute Abend ist Mutter Courage, Angela Merkel an der Berliner Ensemble One Night Only und mit Alexander Osang. Das wird auch eine interessante Veranstaltung. Übrigens auf Phoenix zu sehen. Also es wird interessant, Kanzlerin und Kanzler innerhalb von einer Woche.
Sie auch mal vergleichen, ob der Stil wirklich so ähnlich ist, wie es immer gesagt und geschrieben wird.
Ja, ich weiß nur, dass ich bin zurzeit sehr gern Journalist und nicht Kanzler.
Derek Scully, vielen Dank für Ihren Besuch heute hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich habe zu danken.